Ja, Herr Knicke, vielen Dank für die Einleitung. Sie hatten es ja auch gerade gesagt, das Thema Universal Design ist mir dann in meiner professionellen Laufbahn gerade bei Grohe auch ja, sehr stark vertraut geworden. Also das Beispiel mit den Bädern, bodenebene Duschen, ist für mich etwas, da fühle ich mich auch noch sehr zu Hause. Und ich möchte heute in meinem Vortrag deswegen auch ein bisschen den Bogen breiter machen. Ich habe ja für heute angekündigt, auch im Titel, wie es in dem Unternehmen denn aussieht, mit dem Thema Design für alle umzugehen. Wie mache ich es denn? Ich habe sehr früh in meiner Karriere eben mit dem Thema Berührung gehabt, Universal Design. Ist ganz prima, wenn man eine Definition hat, also was macht Universal Design, und zusammengefasst kann man sagen, Universal Design ist Design, das niemanden diskriminiert. Prima, da haben wir also eine Definition. Wir haben auch gelernt, mit der letzten Baureihe, die wir im Waschen angeboten haben, damit umzugehen. Wir haben ein paar Verbesserungen vorgenommen, haben uns total gefreut, einen Universal Design Award zu bekommen 2009. Sind sogar als Good Practice Beispiel in Wikipedia aufgenommen worden. Und das könnte man ja einfach weitermachen mit den Prinzipien. Ja, man druckt jetzt so ein großes Blatt, da schreibt man mal die Prinzipien drauf: breite Nutzbarkeit, Flexibilität im Gebrauch, einfache intuitive Handhabung, sensorische Wahrnehmung, Fehlertoleranz, geringe körperliche Kraftaufwand, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. Klasse. Ja, wir kennen die Prinzipien, nehmen die, schreiben die auf und geben das dann in die Entwicklung, sagen das den Mitarbeitern, haben also ein Regelwerk, was ja in einem Unternehmen, das entwickelt, ja auch gerne genommen ist. Ja, Sie kennen das, Managementanweisung, Entwicklungssystematik, Projekte, Struktur. Man gibt damit Struktur. Das Dumme ist nur, dass Menschen leider nicht logisch funktionieren. Das Dumme ist nur, dass wir alle in einer Komplexitätsfalle sitzen. Und die Komplexität entsteht heute vor allem dadurch, dass wir sehr viel in der Digitalisierung machen, dass die technischen Möglichkeiten immer größer werden und wir uns immer mehr die Frage stellen müssen, wozu das alles? Also was tut das eigentlich? Was heißt denn Sprachsteuerung in Zukunft? Was heißt denn Fehlbedienung? Was sind Reizüberflutung? Was ist Akustik? Was sind die verschiedenen Kanäle der Sinne? Was macht das alles mit uns? Was ist denn intuitive Bedienung? Wie lösen wir das? Und dann gucken wir auf die Regeln und sehen, die Regeln sind ein bisschen mager, um es im Entwicklungsprozess den Kollegen zu erklären. Und hier bekommt das Design eine neue Rolle. Das Design ist eben nicht mehr Form, es ist nicht mehr Farbe. In einer digitalen Welt kommt die Materie erst sehr spät in den Prozess. Wir entwickeln heute Produkte digital. Das heißt, ich habe sehr früh, schon nach der ersten Handskizze, digitale Modelle. Viele technische Patente entstehen auf die Art und Weise im Design. Die Zusammenarbeit im Unternehmen sieht heute ganz anders aus wie noch vor ein paar Jahren. Es ist eben kein Nacheinander mehr, es ist ein Miteinander, auch in der Entwicklung. Und hier sitzen auch wir als Unternehmen in einer Komplexitätsfalle. So viele Anforderungen, so viele Regeln, so viele Möglichkeiten, die uns am Ende auch die Digitalisierung bietet. Was ist das Richtige zu tun? Wie finde ich heraus, was das Richtige ist? Und ein kleines Beispiel will ich Ihnen dafür geben, wie schwer das oft ist, wegzugehen von der Sicherheit eines Produktentwicklungsprozesses, wegzugehen von der Sicherheit, die man gewonnen hat über lange Jahre in der Entwicklung, dorthin, wo Unsicherheit ist, nämlich nutzerzentriert zu entwickeln, dorthin, wo wir nicht wissen, wie es Menschen erreichen und berühren wird. Ich hatte mich gefragt, weil ich gefragt wurde, irgendjemand muss doch intuitive Bedienung einmal definiert haben. Und ich habe verzweifelt nach einer Definition für intuitive Bedienung gesucht, denn das ist etwas, was man immer ganz schnell hört, wenn es dann um die Bedienung von Geräten geht. Machen Sie es doch mal intuitiv. Oder das muss dann intuitiv sein. Oder das ist intuitiv. Was ist es denn? Was ist intuitive Bedienung? Und ich möchte Ihnen nochmal den Satz vorlesen, mit dem wir heute die intuitive Bedienung regeln. Ich glaube, da ist es gerade heute in dieser Runde auch nochmal sehr wichtig, auch darauf zu verweisen, dass das offen ist, offen in jede Richtung. Intuitiv ist eine Bedienung immer dann, wenn ein Mensch die Funktion einer Bedienung aufgrund seiner Erfahrungen, Fähigkeiten und Bereitschaft ohne Hilfestellung von außen erfassen und auf eine für ihn zufriedenstellende Weise nutzen kann. Dann haben wir eine intuitive Bedienung. Das heißt auch, wenn man es übersetzt, ich greife auf ein Wissen, auf ein Erfahrungswissen zurück, das bei jedem individuell anders ist. Ich habe auch bei jedem Menschen individuell andere Möglichkeiten. Ja, der eine ist sehbehindert, der andere ist gehbehindert, der dritte ist hörbehindert. Das sind Möglichkeiten, Fähigkeiten. Und es gibt eine Bereitschaft, das ist auch sehr wichtig in diesem Kontext, habe ich die Bereitschaft, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen? Habe ich die Bereitschaft, etwas zu lernen? Habe ich die Bereitschaft, etwas auszuprobieren? Oder warte ich darauf, dass ich das wiederbekomme, was schon mal da war? Also auch hier eine Bereitschaft, die hier formuliert ist, halte ich für eine wichtige Geschichte. Und diese zufriedenstellende Weise, es darf eben auch Spaß machen. Bedienung darf Spaß machen. Was heißt das dann? Und wie kriege ich es ins Unternehmen? Ich glaube, dass Universal Design ein Thema der Haltung im Unternehmen ist. Und es ist eben nicht nur zu sagen, ich habe Regeln, an die ich mich halten muss. Die spielen sicher eine wichtige Rolle zur Orientierung, aber es ist eben auch die Haltung. Will ich das? Und Haltung hat auch sehr viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Wir sitzen in einer Komplexitätsfalle. Ich muss die Aufmerksamkeit auf die Erfordernisse der Menschen richten, weggehen von den Erfordernissen der Technik, weggehen von den Erfordernissen des Controllings, weggehen von den Erfordernissen der Produktion. Und ich hatte es gerade gesagt, wir sind ja in einer Zeit, in der die Materie sehr spät ins Geschäft kommt. Es ist nicht schwer, in einem Entwicklungsprozess zur frühen Zeit diese Erfordernisse von Menschen in den Prozess zu bringen. Ich muss aber die Aufmerksamkeit darauf fokussieren. Habe ich die Aufmerksamkeit darauf nicht, wird es nachher schwierig, die Materie entsprechend zu verändern. Dann ist das Werkzeug gebaut und es ist eben wieder keine haptische Auszeichnung, kein Marker dann vorgesehen für die Stellung eines Drehwahlschalters oder eben für die Stellung eines Knopfes. Ich denke, im Design können wir lernen, dass die Interdisziplinarität der Schlüssel ist zu menschengerechten Lösungen, das Einbeziehen der Möglichkeiten von Menschen, und da gehören auch die Emotionen mit hinein, was wir also auch verstehen als Menschen, wie wir auf Dinge reagieren. Das ist heute Aufgabe der Designer im gesamten Prozess, sehr früh zu Anwälten der Kunden zu werden, sehr früh diese Bedürfnisse und Fähigkeiten zu vertreten und das auch durchgängig im Entwicklungsprozess zu tun. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, die das nochmal untermauern sollen. Wenn wir heute über die Produktentwicklung sprechen, kann man eigentlich sagen, sind das integrierte oder adaptive Lösungen. Die integrierten Lösungen, die geschaffen werden, sind Lösungen, denen man am Ende des Tages eben nicht ansehen wird, dass es bestimmte Fähigkeiten hat, denn es ist eben eine integrierte Lösung, es ist eine elegante Lösung, es fordert aber immer Grundlasten. Also ein Produkt muss dafür vorbereitet sein, Dinge tun zu können. So etwas wie eine Sprachbedienung bedeutet dann auch, es muss zumindest mal irgendwo ein Mikrofon sein oder ein Lautsprecher sein oder eine Elektronik da sein oder es muss sich jemand über eine Software Gedanken gemacht haben. Also ich habe etwas, was in dem Produkt inhärent dann vorhanden ist. Eine adaptive Lösung bedeutet, ich habe ein möglichst einfaches Produkt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Sitzverstellung im Fahrzeug. Da hat halt die Sitzverstellung dann irgendwann für die kleinen Menschen ein Ende. Da brauche ich dann ein Sitzkissen. Und nach oben begrenzt dann das Dach die Größe, die Höhe des Nutzers. Da kann ich auch mit dem Sitz nicht mehr weiter zurück. Also irgendwo ist auch da zu Ende. Also man muss auch da wieder einen Adapter schaffen und das Schiebedach dann aufmachen. Also diese Möglichkeit, die besteht heute in den Produkten, adaptiv zu sein. Das heißt, ich setze etwas dazu, zum Beispiel einen Reader, der mir dann was vorliest. Oder ich habe eine integrierte Lösung, ich sage mal die sprechende Waschmaschine, die dann eben keinen Adapter benötigt. Beides hat Implikationen in der Entwicklung, in der Komplexität und natürlich auf die Kosten und darauf, wie integrierte Lösungen adaptiv sein können oder ob adaptive Lösungen auch integriert sein können. Zwei einfache Beispiele, die das zeigen sollen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Wir sehen auf der einen Seite den Kochtisch aus dem Universal Home Projekt. Universal Home ist ein Zusammenschluss von Herstellern, speziell derer Entwicklungsabteilungen, die sich austauschen, also eine Plattform, über die wir dann Erfahrungen tauschen, Dinge ausprobieren. Der Kochtisch ist komplett blind bedienbar, weil es hier keine Zonen mehr gibt durch isolierte Topfböden, die heiß werden können, weil es egal ist, wo Sie den Topf hinstellen. Ich habe ein Induktionsflächenkochfeld drunter und Sie regeln die Temperatur am Topf. Es gibt also keine Anzeigen mehr am Kochfeld, habe damit also eine Möglichkeit, ein haptisches Regelelement zu benutzen. Alles andere sind dann adaptive Dinge im Sinne von Zusatzinformationen, die man dann sich zum Beispiel auf einem Tablet anzeigen lassen kann, die man mit Sprache steuern kann, die sich einstellen lassen. Aber die Grundfunktion ist eine Funktion, die integriert ist, die haptisch ist und die eben aufgrund des Zusammenspiels dieser integrierten Lösung blind bedienbar ist. Die andere Seite ist, ein Produkt einfach auszulegen, es wirklich zu reduzieren, womit dann es möglich wird, Adapter anzubringen. Und einer dieser Adapter ist zum Beispiel, wenn man über eine Einschränkung verfügt, zum Beispiel eben sehbehindert zu sein, wäre dann eine Folie. Wir haben bewusst darauf verzichtet, weil wir im Design mit Kunden, mit Nutzern zusammen entwickeln, hier Braille zu wählen. Das ist also hier eine haptische Folie. Das haben wir in der Vergangenheit nicht richtig gemacht, das haben wir gelernt. Hier mit Haptik zu arbeiten, nicht mehr mit Braille. Etwas dann für eine Zielgruppe zu erschließen. Wir haben was Ähnliches gemacht. Auch hier haben wir einen Adapter für Hörgeschädigte. Es gibt eine große Untersuchung bei uns und einen Tönesatz speziell für Hörgeschädigte, sodass auch das möglich wird, für Signaltöne für Hörgeschädigte dann etwas anzubieten. Diese Dinge sind einfach. Die sind extrem schlicht. Die sind als Produkt sehr, sehr ästhetisch, sehr schlicht. Also hier zeigt sich auch Design und diese Ausprägung einer Spezialisierung in der Anwendung zusammenzubringen. Das funktioniert ganz leicht. Das funktioniert aber nur dann, wenn man sehr früh in der Entwicklung damit startet und das als integralen Aspekt sieht und eben nicht nachträglich versucht, Dinge zu tun. Das Nachrüsten ist immer die schlechteste Idee. Ich habe Ihnen hierzu was mitgebracht für den heutigen Nachmittag und möchte das gleich mal auch durchgeben. Sie finden das auf der Sonderfläche. Das ist unsere neue Plattform einer Waschmaschinen- und Trocknerblende. Und hier haben wir den Adapter aufgebracht, das ist die Haptikfolie und die Geschichte dieser Haptikfolie und der Software dahinter und auch der Bedienung, die jetzt hier möglich wird, die möchte ich auch kurz nochmal ausführen. Ich gebe das hier auch nochmal rum. Eine sehr einfache Bedienung, und das ist das Interessante hier, eine Kombination aus einer reinen Touch-Bedienung und eines Drehwahlschalters ist. Es ist das erste Mal hier möglich, eine Touch-Bedienung blind bedienbar zu machen. Aufgrund dessen, weil diese Touch-Bedienung feste Plätze hat. Wir also die Plätze nicht wechseln, wie das in dem Display der Fall ist. Wir haben das mit der neuen Plattform jetzt auch hier umgesetzt. Finden Sie bei uns bereits am Messestand. Die Blindbedienung wird ab März lieferbar sein. Diese Bedienung beruht darauf, Reduktion zu machen. Reduktion auf die wirklich erforderlichen, sinnvollen Grundfunktionen Und diese Reduktion adaptiv zu machen, ist anzubieten, indem man mit einer Folie es dann zugänglich macht. Und zugänglich macht heißt, wir leiten Sie durch die Bedienung über diese haptischen Strecken, die Sie dort aufgedruckt finden. Die Entwicklung haben wir zusammen gemacht mit blinden Probanden, die uns geholfen haben zu verstehen, wie Orientierung funktioniert. Wir haben vor allem auch eins gemacht, in dieser engen Zusammenarbeit ist auch sehr viel Verständnis gewachsen für die Anforderungen und Notwendigkeiten, für die Spezifika, die da ist, auch für die Möglichkeiten, die da sind, wenn man blind ist, bei den Ingenieuren und bei den Designern. Da sind immer Vorstellungen da, die natürlich gar nicht der Realität entsprechen. Und das hat wirklich geholfen, mit mehreren Durchgängen, mit mehreren Iterationsstufen, jetzt hier eine sehr, sehr simple und auch damit gut bedienbare Oberfläche zu schaffen. Ja, unsere neue Blende können Sie dann ausprobieren. Umschaltbar, wie gesagt, vom Soundset her und damit auch ein bisschen von der Software. Die Software kriegt eine andere Reaktion, weil wir ja eine Touch-Oberfläche haben. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht und der Film hat eben auch Sound, sodass man dann auch hören kann, wie sich die Einstellung von Drehzahl, von Temperatur dann auch entsprechend vom Sound her anpasst. Das möchte ich mal kurz abspielen. Die Maschine meldet sich, ist jetzt bereit. Sie hören auch das Klicken auf dem Drehwahlschalter. Jetzt geht man die erste Säule durch für die Temperatur. Und jetzt kommt die Einstellung der Drehzahl in der zweiten Säule. Und wird wieder geleitet über die Haptikfolie in die Zusatzprogramme. 4 Stück. Und die nächste Leitung geht dann über in die automatische Dosierung, Kapseln oder dann weiter in die Einstellung der Zeit, also Zeitvorwahl und Start und Stopp. Also relativ simpel. Es ist immer schwer, im Design wegzulassen. Das ist der größte Aufwand. Reduktion ist der Schlüssel, Adapter anbringen zu können, zu ästhetischen Lösungen zu kommen. Und ich persönlich glaube, dass das auch der Schlüssel ist ins Design für alle. Denn einfache Lösungen sind die, die nachhaltig wirken, die man schätzen lernt, die aber dummerweise die meiste Arbeit machen. Vielen Dank.